Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es mal wieder Zeit wird, sich durch die, ja, durch das Fernsehen der 90er zu sliden. Und naja, Pilotfilme sind da ja ein gern gesehenes Relikt für mich und eine vergessene Kunst. Und deshalb habe ich mir heute eine Serie ausgesucht, beziehungsweise ja einen Pilotfilm zu einer Serie, die mit der man doch eine Menge Liebe verbindet, aber die irgendwie auch so ein bisschen weg ist. Und ich glaube, viele von euch auch ein wohliges Gefühl haben. Lange Rede, gar keinen Sinn. Hier ist der Professor Arturo dieses Podcasts. Hallo Kai.
Hallo Gregor. Ah ja, da sind wir wieder. Witzige Auffälligkeit direkt zu Beginn. Schon wieder John Rhys Davies. Also wir sprachen ja erst kürzlich über ihn und seine Rolle als Chefarzt. Aber okay, lassen wir das.
Ja, ist ein anderes Thema. Der Mann verfolgt uns wie einen guten Slide. Weißt du, wir in einem guten Slide. Und genug Anspielung. Wir wollen heute über den Pilotfilm der Serie Sliders sprechen. Oder
wie heißt die Folge denn?
Pass auf, Pilot.
Was?
Pilot.
Ja, das hast du ja gerade gesagt. Wie heißt die Folge?
Ja, tatsächlich im Englischen Pilot, auf Deutsch Pilotfilm.
Ja, geil. Ich habe vorhin schon, ich habe mich drüber beäumelt, habe dir das dann mitgeteilt. Aber du hast herausgefunden, dass das ja gar kein Alleinstellungsmerkmal ist.
Ja, ich habe dann, erst wollte ich es googeln, aber dann dachte ich mir, wie formuliere ich das? Dann habe ich ChatGPT gefragt und heraus kam eine ganze Liste an Serien, die erste Folgen hatten, die Pilot hießen. Von Breaking Bad über Grey's Anatomy, über Lucifer, über ganz viele andere Serien. Also es ist schon nicht ganz unselten Beispiel, aber es gibt halt auch manche Sachen, die hatten den deutschen Titel, aber im Englischen nicht. Akte X zum Beispiel, da hieß die erste Folge auch Pilot, in Deutsch hieß sie gezeichnet. Also es ist, dass es keinen Titel gibt, ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Sliders hatte in Deutsch noch einen Untertitel, nämlich Das Tor in eine fremde Dimension, hieß die Serie, als sie damals auf RTL, ich glaube, im Nachmittagsprogramm lief. Und ich kann mich noch erinnern, dass der Pilotfilm damals bei uns im Abendprogramm noch ausgestrahlt wurde. Das konnte ich auch tatsächlich verifizieren. Der wurde wirklich in Deutsch im Abendprogramm ausgestrahlt. Und zwar am 2. November 1997. In den USA ist der am 22. März des Jahres 95 ausgestrahlt worden. Also quasi so Mid-Season, was halt auch so ein bisschen da reinspielt, dass die erste Staffel nur so 10 Folgen hat. Aber in Deutschland war der Pilotfilm wirklich so ein Abendevent und danach ging die Serie los. Auf dem Sonntagnachmittag. Ich habe mal so eine Seite gefunden, wo man die Quoten nachvollziehen kann, in Deutsch witzigerweise. Da hatte der Pilotfilm 4 Millionen an Einschaltquote, also 4 Millionen Leute, die den geguckt haben. Und die einzelnen Serienfolgen lagen so bei 300.000, 250.000. Also da ging es schon sehr bergab. Ich glaube, so ein bisschen Auslöser, warum wir uns dafür entschieden haben, war, ich bin kürzlich auf eine Doku gestoßen vom YouTube-Kanal Syndicate. Die haben auch heute noch Kult Sliders, deshalb endete die Serie wirklich so eine 46-minütige Doku auf YouTube veröffentlicht, die so die ganze Geschichte der Serie erzählt. Das ist sehr interessant, das hatte ich gepostet. Und ich glaube, es war kein Zufall, dass kurz darauf du mich gefragt hast, ob wir nicht den Sliders-Pilotfilm mal besprechen, oder?
Ja, es ist mal wieder so eine verrückte Sache, aber dann muss man natürlich das Ganze Vollständigkeit halber auch erwähnen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich gefragt habe, ob wir mal den Sliders-Pilotfilm besprechen wollen. Das ist ja eigentlich schon, weiß nicht, so alle 3-4 Monate hatten wir den doch immer mal kurz auf dem Schirm, aber ich glaube, die Zeit war damals noch nicht reif.
Die war vielleicht noch nicht reif, ja, das stimmt. Aber nach der Doku hatte ich tatsächlich richtig wieder Bock auf die Serie. Ja, und der Pilotfilm macht das auch, um das mal vorwegzunehmen.
Ja, in der Tat. Ich hatte tatsächlich noch einiges aus dieser Pilotepisode in Erinnerung. Also nur schemenhaft, weil ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Mhm. Ich glaube, den Pilotfilm habe ich damals ein einziges Mal gesehen, bei der Erstausstrahlung, danach nie wieder. Trotzdem konnte ich mich noch an verschiedene Aspekte erinnern, auch wie Rembrandt, der letztendlich ja auf eine sehr verrückte Art und Weise sich überhaupt diesem Team anschließt.
Richtig, richtig. Ja, stimmt. Der Pilotfilm ist bei mir auch noch ganz gut hängen geblieben. Das habe ich jetzt im Rewatch auch gemerkt. Also leider ist die Serie irgendwie auch nicht so wirklich so in Streamern drin. Man kriegt aber eine komplette Blu-ray-Box für 40 Euro, wo halt alle Folgen so in SD-Qualität auf Blu-ray rausgekommen sind. Das bedeutet, die haben alle 88 Folgen der 5 Staffeln, die es gegeben hat, die zwischen 95 und 2000 produziert wurden, auf 4 Discs gekriegt. SD-Qualität ist super, oder?
Ja, du sagst 88 Episoden in 5 Staffeln, obwohl die Serie ja eigentlich gar kein Ende hat. Also die bleibt ja offen.
Und komplett
das
offen.
Ist natürlich immer unfassbar schade. Aber ich muss auch gestehen, in den letzten Staffeln hat die Serie mich komplett verloren. Also als der Professor weg war, ab dem Zeitpunkt ging es einfach nur noch bergab gefühlt.
Ja, war bei mir auch so. Ich habe, also der Professor Arturo, der ist ja in der Mitte der dritten Staffel, hat der Schauspieler fluchtartig die Serie verlassen mit auch einem sehr, sehr, heute sehr lächerlichen Serientod, ehrlich gesagt. das wird auch in dieser Doku sehr schön beleuchtet, wie es dazu kam. Fun Fact, der war so angepisst von den Drehbüchern, die dritte Staffel hatte, weil es immer nur darum ging, Filme zu, also neu zu drehen quasi, also aktuelle oder große Kinofilme zu nehmen und die in Sliders, die Sliders-Welt zu bringen. Und dann ist er irgendwann mal zu den Autoren gerannt, war wohl, sagte mal, wir müssen mal was machen und ist da reingekommen, da saßen die da und haben gerade Species geguckt und sich Notizen gemacht, wie sie das dann als nächstes in eine Folge schreiben. Tatsächlich haben sie das dann auch gemacht mit Carrie Vura, die nach ihm in die Serie kam. Und in die war ich in den 90ern, wie in so viele andere Frauen, sehr, sehr hart verliebt. Wie Anaconda, ne? Wie eine Anaconda war
Command and Conquer, Alarmstufe Rot 2. Wir kennen sie natürlich als Tanja.
Ich kenne sie auch noch als Carrie Celine. Da hat sie nämlich unter dem Namen bei MTV als Moderatorin gearbeitet. Auf jeden Fall bin ich, glaube ich, wie so viele andere, kam ich gar nicht bis in die 5. Staffel. Ich bin, glaube ich, so Ende der 3. Staffel aus der Serie ausgestiegen. So. Und danach, ich höre immer von Leuten, die weitergeguckt haben, die gesagt haben, ja, irgendwann war ja dann der Quinn weg und dann waren diese Cro-Mag, die waren dann irgendwie diese Gegner und das war dann nicht mehr so cool. Und ich kenne nicht viel Gutes, was man über Staffel 4 und 5 so sagt halt. Ne?
Ja, es geht mir ähnlich. Also als diese außerirdische Spezies dort aufgetaucht ist, oder waren es außerirdische Spezies, die zumindest da eben zwischen den Dimensionen auch hin und her gereist ist und versucht hat, da Dinge zu erobern, wie Thanos, also nee, das war jetzt dann nicht mehr so ganz mein Ding.
Ja, richtig, richtig. Ich glaube, wir sind, also ich glaube, das trifft wohl auf viele zu, die die Serie damals geguckt haben, dass so mit so ausgehender 3. Staffel und in den USA ist die Serie dann von Fox zu Sci-Fi übergegangen, zu dem Sender, auch wieder reduziertes Budget und so. Ich glaube, da sind auch ein bisschen viele ausgestiegen. Ich hatte gelesen, dass die Serie auch nach der 5. Staffel eingestellt wurde, weil der Sender sich keine 2 Sci-Fi-Serien leisten konnte. Er hatte dann noch Farscape. Also Farscape lief schon so an und gesagt, oh, 2, ein bisschen teuer, müssen wir ein bisschen sparen. Aber wir wollen ja hier über die Serie, über den Pilotfilm reden. Produzenten der Serie, die kennen wir unter anderem, also zumindest den einen, nämlich Tracy Tomei, kennen wir natürlich von Star Trek, von der Anfangsphase von TNG, die wohl auch sehr wild war mit seiner Beteiligung, also zumindest seine Beteiligung. Man hört, man war ein bisschen wild. Und Robert K. Wise, also das waren so die Produzenten und die Serienschöpfer. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Pilotfilm mit Andy Tennant auch noch einen Regisseur hat, der später durchaus Kinofilme gemacht hat. Fools Rush In hat er gemacht, ich glaube mit Selma Hayek. Und er hat den Hitch, The Date Doctor mit Will Smith immerhin als Regisseur gemacht.
Ja, also ja, immerhin. Sag mal rein handwerklich, so von der Regie kann ich dieser Episode absolut auch nichts vorwerfen.
Ich kann ja gar nicht viel vorwerfen. Also es hat mich eher gewundert mit Andy Tennant, dass es nicht einer der typischen 90er-Jahre-Serienregisseure war. Weißt du, man kennt das ja, weißt du, das sind immer dann dieselben, die das gedreht haben, so der Pool an 20 Regisseuren, die man immer wieder in allen Serien gesehen hat. Und das ist halt ein anderer Name. Ja. Aber auch war in anderen, bei Star Trek waren es ja auch so ein fester Regiestab und so halt, ne? Und das war so ein anderer Name, der auch keine andere Sliders-Folge gemacht hat. Der hat gesagt, ich mache nur Pilot. Ich mach nur Pilot. Und wir haben einen Hauptdarsteller Cast, der besteht halt aus der Hauptfigur Quinn Mallory, wird gespielt von Jerry O'Connell, den wir aus Stand By Me kennen oder natürlich jetzt auch als Sprecher aus der Star Trek Lower Decks Serie. Dann Wade Wells, die von Sabrina Lloyd gespielt wird, die so seine Freundin, eventuell Love Interest, aber da sind sie noch Kumpels. Kumpels Plus und nicht Plus, aber man möchte mehr so ein bisschen dargestellt wird. Dann Rembrandt Brown, der von Cleveland Derricks gespielt wird, der einzige Darsteller und die einzige Figur, die in der kompletten Serie dabei war, bis zum Ende, bis zum Cliffhanger und auch nicht nur ein durchaus witziger Typ, mit dem, den ich früher nervig fand. Weißt du, ich fand ihn früher so nielix nervig. Jetzt muss ich ihn sagen, fand ich ihn ganz gut eigentlich.
Ja, den Charakter an sich, ja, der ist ja jetzt in der ersten Folge teilweise eher so, ja, die Witzfigur, die man so ein bisschen benutzt, um ein bisschen Humor in Anführungszeichen reinzubringen. Was mich am meisten nervt, ist der Synchronsprecher. Also nicht der Synchronsprecher an sich, Randolf Kronberg, der ja auch hier Pille McCoy mal synchronisiert hat. Also er kann ordentlich sprechen. Aber in der Eddie Murphy-Variante spricht er ihn leider. Und die finde ich halt leider sehr, sehr schnell sehr nervig.
Aber Cleveland Derricks ist ein toller Sänger. Ich habe mir ein paar Videos von dem angesehen, der macht ja auch wirklich Musik, so Gospel und sowas. Und das macht er singt halt auch also seine Parts als Rembrandt Brown, der mal, ich glaube Spinal Taps oder so hieß die Band, in der er mal gespielt hat. Und dann ist er, so hat er Solo versucht und das mit eher schlechtem Erfolg oder mittelmäßigem Erfolg. Und er ist der Crying Man, das war so sein Signature, ne? Ja. Irgendwie so der. Und das total Lustige ist, das ist ja so eine Band, die dann halt, wo vier Sänger dann halt in sich gegenseitig ihre Liebe gestehen. Also Love-Songs spielen. Und es gibt einen Song, der auch im Abspann dieses Films komplett durchläuft, beim Abspann, dieses Crying Man-Video. Es ist total gut. Weißt du, es ist auch dieses Tag mit erster Crying Man, finde ich wirklich gut. Und ich habe mit ihm jetzt sehr viel Spaß gehabt in dem Film. Und natürlich Professor Maximilian Arturo von John Rhys Davies gespielt und von Wolfgang Hess gesprochen.
Ah, der großartige Wolfgang Hess, ja. Also wir hatten ihn ja kürzlich auch schon mal als Arzt und natürlich spricht er auch John Rhys Davies in den Herr der Ringe Filmen, also einfach die perfekte Besetzung eigentlich als Synchronsprecher.
Absolut, absolut. Ja, Kai, was passiert in dem Pilotfilm? Wollen wir so ganz grob mal die Story machen? Möchtest du die erzählen? Soll ich mal ein paar Worte zur Story des Pilotfilms sagen?
Was meinst du? Ich bin natürlich wie so immer quasi null vorbereitet, also mach das einfach mal.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir lernen halt unsere Hauptprotagonisten kennen, den Quinn Mallory, der ist einer der Studenten von dem Maximilian Arturo und macht halt Forschung bei sich zu Hause im Keller. Wir lernen viel über seine Familie kennen, Vater tot, Mutter wohnt oben, er wohnt im Keller, er macht dann Experimente mit einer Maschine, die ihm quasi die Möglichkeit gibt, in andere Dimensionen zu springen. Das ist halt so ein bisschen die Theorien, die auch Professor Arturo da so vertritt und er schafft es dann halt, das zu entwickeln. Er arbeitet dann noch in einem Computerladen, wie es sich für Mitte der 90er gehört, in Doubler Computers Superstore. Da arbeitet er mit Wade Wells zusammen, nicht mit Deadpool. Mit der ist er bekumpelt, aber man merkt schon, dass beide irgendwie dann doch so ein bisschen mehr voneinander wollen und auf jeden Fall entwickelt er halt diese Maschine im Keller und fängt dann an, den ersten Slide halt durchzuführen und der gelingt ihm. Er landet in einem Paralleluniversum. Selber Planet, selber Zeit, aber irgendwie ansonsten ist alles anders. Merkt es aber erst nicht. Dann gibt es doch einige Auffälligkeiten, die dann ihm schnell zeigen, dass es dann doch eine andere Dimension ist, aber er muss auch schon zurück. Nach nur 15 Minuten springt der Timer von dem Gerät, von der Fernbedienung, die er hat, an und er wird wieder in seine Dimension zurückgebracht. Versucht es dem Professor zu erklären, der ist aber unerwarteterweise sehr, sehr sauer, weil der einer anderen Version von Mallory Quinn begegnet ist, aus einem anderen Universum und der hat ihn sehr rüde behandelt. Um es dann kurz zu machen, die kommen alle nochmal zusammen, denken, der Professor will eine Entschuldigung von ihm, da zeigt er ihm die Maschine, zeigt ihm das Tor und die beginnen nach einem überraschend kurzen Gespräch darüber, ob man mal sein Leben riskiert, um in dieses Ding da reinzuspringen, dann mal den ersten gemeinsamen Slide. Dafür, weil sie ja zu dritt jetzt sind, muss die Energie aufgedreht werden und das Slide-Tor gerät ein bisschen außer Kontrolle und springt auch quasi aus dem Haus über die Straße, wo Rembrandt Brown, ich mache immer so ein Doppel aus dem Namen des Schauspielers und der Figur, Rembrandt Brown, der auf dem Weg zu einem Konzert, zu einem Spiel der Reds ist und da will er die Nationalhymne singen, um ein Comeback seiner Karriere einzuleiten, weil die Band, aus der er ausgestiegen ist, zwar nach ihm nicht mehr so erfolgreich war, aber trotzdem noch 3 Nummer 1 Alben geschafft hat. Dabei gerät er auch mit in den Zeittunnel. Sie landen in einer Eisversion dieser Realität mit einem schlecht, furchtbar schlecht animierten Eistornado, müssen das machen, vor dem der ein alternativer Quinn, unseren Quinn, vorher schon gewarnt hat. Das hat er aber nicht mehr genau gehört. Du darfst nicht springen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Diese Warnung, die ist leider so ein bisschen untergegangen halt, aber die müssen halt da weg und damit springen sie halt in ihre Realität zurück. Denken sie, es ist aber eine Realität, in der die Sowjets damals gewonnen haben und Amerika unter Kontrolle halt von der Sowjetunion ist und pipapo, man muss sich dem Widerstand anschließen, papapa, ne, man muss dann halt, es muss ihnen halt gelingen, wieder zusammenzukommen, einen Weg nach Hause zu finden. Das schafft man auch, landet am Ende wieder vermeintlich zu Hause, ich sage bewusst vermeintlich, sitzt bei der Mutter am Tisch und versichert sich gegenseitig, dass das ein krasses Abenteuer war, man zusammengefunden hat, aber diese Technologie viel zu gefährlich ist, um sie der Menschheit zu präsentieren. existieren und deshalb sollte sie eventuell vernichtet werden. In dem Augenblick tritt der Vater rein und sagt, Quinn, wer sind denn deine Freunde? Und wir wissen ja von Anfang meiner kurzen Erklärung, dass der Vater tot ist. Somit wissen wir, sie sind gar nicht zu Hause.
Ja.
Und damit mit diesem Twist endet der Pilotfilm und beginnt die Serie.
Ja.
Kai, war das okay, so im Story-Schnelldurchlauf?
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Auch wenn mir, glaube ich, im Rest der Serie, wenn man mal die Energie übersteuert von diesem Tor, nie wieder sieht, dass das Tor sich selbstständig macht und durch die Gegend fliegt.
Genau, also ich kann mich aber an zu wenig erinnern, um zu wissen, ob das wirklich so gewesen ist. Aber ich glaube, es war tatsächlich so halt. Ne?
Ja, genau. Ne? Wo wir gerade eben bei den Computereffekten waren, die sehen immer kacke aus. Also gerade aus der heutigen Perspektive, wenn man die sieht, das ist das Schlechteste an der Serie. Die sind unfassbar schlecht gealtert. Ich glaube, die sah noch damals schon kacke aus.
Ja, also in dieser Eisparallel, also sie machen ja keine Zeitsprünge, sondern die springen in eine andere Dimension des Planeten.
Hm? Genau, zu derselben Zeit
immer. Genau. Genau, und da sind sie ja dann der zweite Slide ist ja dann, wo sie alle zusammen in dieser Eiswelt sind und dann gibt es dann halt dieser Tornado, der dann kommt und der sieht furchtbar schlecht aus. Der sieht wirklich schlecht aus. Aber dafür ist das Eisset, in dem die da sitzen, denn das ist ja, sie landen ja an derselben Stelle, von der sie losgesprungen sind. Das Haus der Familie Mallory, das sieht ausreichend geil aus. Dieses Eisset auch draußen, der vereiste Vorgarten und das alles, das ist schon ganz cool gemacht.
Ja, das hat man wirklich gut gemacht, ja. Auch dieses Double, diese weitere Variante von Quinn, da habe ich nicht ganz durchgeblickt, was seine Intention ist. Also der weiß genau, okay, er springt da durch die Dimension, also er ist sich dessen bewusst und gibt ja auch Quinn so ein paar Tipps mit, aber hält es trotzdem für nötig, zum Professor zu laufen, ihm zu sagen, dass er ein Arschgeige ist und auch noch dem Chef von Quinn zu sagen, dass er ein Vollpfosten ist.
Ja, es ist irgendwie, er wirkt so ein bisschen wie der Evil Quinn, aber er ist es eigentlich gar nicht. Ne? Er ist eigentlich so ein bisschen darum, ihm so diese Regeln des Slidens, und er hat ja auch diesen Begriff, ne, Slide, Sliders und so, halt hat er ja sich ausgedacht und sagt, du kommst aber, wärst dich ja selber drauf gegangen, haben ja dasselbe Gehirn im Prinzip, aber er scheint wirklich nur für diese Exposition da zu sein. Aber mich hat es auch ein bisschen irritiert, weil er wirkt dann so ein bisschen, warum er da so in Anführungszeichen böse Sachen macht, aber auf der anderen Seite sagt, oh, ich muss jetzt nach Hause, meine Frau wartet auf mich und das ist mein achter Slide und ich hatte auch schon eine Welt gefunden, die irgendwie total Friede und Liebe ist und alles bababa und die möchte ich wieder suchen, weil man kann es halt nicht steuern. Man landet in irgendeiner Realität. Das ist nicht so wie bei Stargate, ne, was ja so mit diesem Slide-Effekt durch das Tor auch so ein bisschen, man sagen könnte, dass die es ja irgendwie über diese Chevron-Dinger steuern können, wo sie landen, über die Koordinaten. Ja, das können die ja nicht, sondern du landest halt irgendwo und du hast diesen Timer an der Uhr, an dieser Fernbedienung, typisch 90er-Jahre-Fernbedienung, und nur wenn dieser Timer abläuft, öffnet sich das nächste Tor wieder zurück zu der Stelle, von der du gekommen bist. Und deshalb ist es wichtig, diese Zeit ablaufen zu lassen und nicht vorher zu machen, weil dann kannst du überall landen. Und das ist ja die Ausgangslage der Serie. Erst habe ich mich gefragt, warum dieser Timer dafür nötig ist. Warum nicht einfach die Koordinaten? Aber das scheint ein Story-Element zu sein.
Ich habe mich eher gefragt, warum dieses Quinn-Double, diese Variante aus einem anderen Universum, das weiß. Und also woher weiß der, dass man das auf gar keinen Fall machen sollte? Weil ihm selbst kann das ja noch nicht passiert sein, wenn er erst 8 Slides hinter sich hat. Oder er hat eine Lösung dafür.
Ja, und das stimmt, das ist eigentlich eine gute Frage. Er hat zwar eine Lösung für diese mathematische Formel, die er ohne Probleme da lässt, weil der gute Quinn hat ja bisher diese Lösung nicht gefunden. Und dem hat er sie ja quasi auf die Tafel gemalt. Aber das war, nachdem er schon seinen ersten Sprung gemacht hat.
Genau. Ne?
Also eigentlich passt, ich habe das Gefühl, das ist einfach diese Szene nur dazu da gewesen, einfach nochmal dem Publikum das ganze Konzept
genau
zu erklären.
Genau so hat sie die angefühlt, ja. Also das dachte ich danach auch. Okay, das war jetzt nur dafür da, uns nochmal zu erklären, wie die Spielregeln sind.
Witzigerweise, diese Szene, wo der andere Quinn aus dem Dunkeln des Kellers hervortritt, ist auch die Szene, wie Quinn Mallory im Vorspann der ganzen ersten Staffel gezeigt wird. Wenn du die im Vorspann siehst, du ja die Namen und dann siehst du halt, ne, Jerry O'Donnell und so halt, ne? Jerry O'Connell, genau, sorry. Und dann siehst du ihn und dann guckt er unter der Lampe hervor und das ist eigentlich der andere Quinn Mallory, der uns da im Vorspann gezeigt wird. Fand ich recht witzig, dass sie das, weil er da wahrscheinlich so ein bisschen keck guckt und die Haare so zur Seite hat, so ein bisschen. Ne, so.
Hast du in Erinnerung, ob es jemals irgendwann so eine Variante von Quinn mit Schnurrbart gibt, die böse ist?
Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe mich gefragt, eigentlich ist es ja interessant, weil eigentlich, wenn sie sagen, wenn es, das wirkt ja wie ein Austausch. Ich war in irgendeiner anderen Welt, dafür warst du bei mir. Warum? Das ist ja dann eher ein Zufall gewesen, dass dieser andere Quinn bei ihm aufgetaucht ist, weil sie können das ja zumindest definitiv da noch nicht steuern halt, ne?
Ja, genau.
Ich möchte noch mal was über den Anfang erzählen. Ich finde diese ganzen Videoaufnahmen, die er sich anguckt, wenn er zu Hause sitzt, er hat dann ja auch eine Katze Schrödinger. Die Katze Schrödinger seit Big Bang Theory wissen wir alle, ne? Schrödingers Katze, die Story, wir kennen sie alle, ne? Aber damals haben wir es noch nicht so gewusst und so halt, ne? Aber dann guckt er sich ja Aufnahmen an von seinen vorangegangenen Experimenten, so Videoaufnahmen. Wir erfahren da auch, wann dieser Film spielt. September 94 spielt er, ne? 6 Monate bevor der Film halt ausgestrahlt wurde. Das passt so. Und wir erfahren halt auch, dass er dann halt dieser hochbegabte Student ist bei Professor Arturo in der Vorstellung, aber auch so ein bisschen dann ja total rumnörden ist und so. Geil ist dieser Rocker-Typ, der hinten im übrigens auch noch sitzt in der Vorlesung. Wenn Professor Arturo dann sagt, wer hat denn hier eine Lösung? Ah, okay, ich sehe keine. Also, die Lösung ist U4 und nicht U2. Da dachte ich mir, es gab also eine Zeit, wo U2 als Inbegriff von einer rebellischen Rocker-Band gesehen wurde. Also ich fand diesen Gag, an den konnte ich mich noch erinnern. U4, nicht U2. Aber das heißt ja, dass das 94 als eine aufmüpfige Rockerband gesehen werden musste.
Ja, einfach nur ein Wortspiel. Vielleicht hatten die selber gar keine Ahnung, von wem sie da reden, weißt du? Und das ist einfach so in aller Munde gewesen. Und die Produzenten oder die Drehbuchschreiber dachte ich, ach Gott, das schreibe ich jetzt da rein.
Was wir als totalen Anker in dieser Welt ja haben, ist, dass Quinn Mallory, wenn er sein Grundstück betritt, geht er ja durch diese Gartenpforte und die quietscht. Ne, und er sagt immer, dass er seit er 12 Jahre alt ist, diese Gartenpforte gequietscht hat. Und es gibt im Finale der ersten Staffel gibt es eine ganz tolle Szene, wo sie in ihrer Welt, also wo sie für 53 Sekunden in einer Dimension landen und sich innerhalb von 53 Sekunden entscheiden müssen, ob das ihre Realität ist oder ob sie weiter sliden wollen. Und da geht er auch zu dieser Pforte und sie quietscht nicht. Und er sagt, ach Gott, das ist nicht unsere Realität. Und sie springen weg. Und dann kommt so ein Typ raus, der seiner Mutter im Garten geholfen hat und sagt, ach übrigens, Mrs. Mallory, ich habe übrigens auch das Quietschen ihrer Pforte gelöst, indem ich ein paar Tropfen Öl draufgegossen habe. Ja. Sie waren also zu Hause, aber sind weitergeflogen. Da habe ich mich gefragt, ob das Quietschen der Gartenpforte wirklich wissenschaftlich ein fundierter Beweis dafür ist, in welcher Realität du bist. Weißt du?
Nee, also auch eben die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zwischenzeit einfach jemand dieses Gartentor geölt hat. Aber das ist eine Szene, die habe ich auch noch sehr, sehr gut vor
absolut,
Augen.
Also absolut.
Die habe ich einfach komplett eingebrannt, weil das einfach auch so ein Düm-Düm-Düm-Moment ist. Weißt du, wenn die wegspringen und dann wird einfach
klar.
Sie waren zu Hause, genau.
Und das ist so eine geile Sequenz mit dem Typen, der sagt, ich habe hier übrigens, Mrs. Mallory, ich habe hier übrigens noch einen Tropfen Öl gesponsert und habe mal hier das Quietschen der Gartenpforte. Also ich habe auch eine Gartenpforte hier und die quietscht manchmal. Wenn sie quietscht, hat sie immer dasselbe Geräusch, aber sie tut's nicht immer. Oh, weißt du? Und das ist so, wenn du weißt, ja, kalt, regnerisch, warm, das sind unterschiedliche Einflüsse halt, ne? Aber das fand ich, ist ein tolles, wiederkehrendes Element. Und dann beschließt er ja, dass er sagt, ich mache ja das erste Mal selber diesen Slide, den macht er alleine, sagt dann, die Katze will er nicht schicken, wenn die nicht wiederkommt, damit könnte er nicht leben, aber seine Mutter, die ja noch an dem Verlust des Vaters zu knapp machen hat, die kriegt er schon hin, ne? Ja. Eigentlich ist es wie bei Rocky 4. Adrian, du bleibst hier. Ich habe beschlossen, dass ich um mein Leben kämpfe in Russland. Ich weiß, wir haben einen Sohn und eine Familie, aber ich habe für mich entschlossen, dass es am besten ist, wenn ich mich in Sibirien um Leben und Tod kämpfe. Ich hoffe, du verstehst es. Klar, Rocky, gut, dass du die Entscheidung allein getroffen hast.
Ja, auch noch eine andere Episode hat sich sehr bei mir eingebrannt. Also wir kommen gleich zu dieser hier zurück, aber einfach so, um es abzurunden, damit ich das loswerde. Man springt irgendwann in eine Welt, in der sehr viele Leute krank sind. Und die sind einfach deswegen krank, weil die nie Antibiotikum erfunden haben. Also das eben aus Schimmelpilz erzeugt wird. Und hier unser Professor Arturo, der sagt dann, ja Moment mal, gibt's denn bei euch kein Antibiotikum? Und dann wühlt er im Müll bei denen und findet irgendwie was Verschimmeltes und generiert daraus halt quasi ein Heilmittel für diese Leute, die da alle am Sterben sind. Und das ist genau der Zeitpunkt gewesen, als ich als junger Mensch erfahren habe, dass Antibiotikum aus Schimmelpilzen hergestellt wurde.
Ah, oder wird. Da hat die Serie ihren Bildungsauftrag dir gegenüber eingehalten.
Genau, ja.
Sehr gut, sehr gut. Bei diesem ersten Sprung, den Quinn da macht, denkt er, ja, es hat nicht funktioniert, ne? Und fährt dann zur Arbeit und dann gibt's ja die Sache mit der Autofahrt, dass plötzlich alle Autos, die haben das ja clever gemacht. Es gibt so, im Radio wird erzählt, Elvis spielt jetzt zu seinem 65. Geburtstag ein Konzert, Marilyn Monroe ist im Weißen Haus, ne? Und wer will da schon aus dem Bett aussteigen, ne? Der Präsident möchte keine weitere Amtszeit, aber wenn man Marilyn im Bett hat, dann will man natürlich lieber da bleiben. Witzig ist die Stelle, wo sie sagt, die letzte CD wird eingestellt, weil jetzt Vinyl zurückkommt. Da dachte ich mir, okay, gut, dass das im Prinzip, also ich glaube, Vinyl ist deutlich sehr erfolgreich mittlerweile, auch heutzutage wieder. Also
auf jeden Fall.
Hat ja, also eher ein Merkmal als eine CD mittlerweile wieder. Ja. Ne? Und natürlich die Sache, dass man bei Rot fährt und bei Grün stehen bleiben muss.
Wer sich das ausgedacht hat, also da habe ich auch gedacht, wie kam man denn darauf? Also natürlich, die Produzenten dachten sich, wie kann man Dinge irgendwie absurderweise darstellen, dass wir direkt checken, Moment, da stimmt was nicht, weißt du? Und ja, wir machen das mit den Ampelfarben. Das ergibt natürlich keinerlei Sinn. Mhm. Also wo würde man das jemals glauben? Aber gut, das ist halt so wie bei Marvel, so ein Paralleluniversum.
Es ist natürlich wahrscheinlich auch ein geringeren Budget geschuldet. Das kannst du relativ einfacher machen. Aber kann ich klug scheißen?
Mach doch.
Ja, wenn dann Rot Stopp bedeutet, wären doch auch die Bremslichter eigentlich grün. Also wenn Grün Stopp bedeutet, wären doch auch die roten Bremslichter bei Autos eigentlich grün, oder?
Das hat man leider nicht gezeigt.
Nee, die sind rot. Die sind ganz normal. Okay. Das haben sie, es sind einfach die, ich habe drauf geachtet, weil ich es ehrlich gesagt gelesen habe, in der Beschreibung. Da hieß es dann, wenn Grün Stopp bedeutet, dann würden ja auch die Bremslichter der Autos grün sein. Das sind sie nicht, sind ganz normale Bremslichter halt. Wollte jetzt auch nicht klugscheißen, so ein bisschen. Doch ein bisschen schon, wollte ich jetzt so ein bisschen.
Hast du dir verdient.
Nee, aber dann wird er jetzt, dann kommt er hin und seine Mutter ist mit dem Gärtner oder mit dem Typen da zusammen und er wird dann zurückgerissen, weil dieser Countdown abgelaufen ist. Das ist auch im Pilotfilm, glaube ich, zur Serie noch ein bisschen anders, dass dieses Tor offensichtlich auch dich manchmal so ansaugt und so halt, ne? Weil an einigen Stellen wirkt es so halt, ne?
Später benutzt man das natürlich also als Tragikmoment, dass das Tor sich halt irgendwie öffnet und man da hinkommen muss, aber das Tor kommt nicht zu dir und saugt dich ein. Ja. Genauso albern fand ich es aber auch, als man auf diese Eiswelt war und man dieses Tor im Himmel so 2 Meter über sich irgendwie.
Ja, aber die mussten auf das Auto klettern und dann noch sich gegenseitig hochhelfen. Ja. Kai, da wäre es bei mir beiden vorbei gewesen. Ich hätte dann da gestanden und gesagt, Kai, Räuberleiter, ist das okay, wenn du mir mal hilfst und so halt. Ne? Da dachte ich mir auch, warum hat er denn die Fernbedienung nach oben gehalten?
Das Tor? Hätte sie auf dem Boden gehalten, wären sie alle direkt rucki-zucki weg gewesen. Aber auch da hat man das natürlich nur als Tragikmoment benutzt, weil
wir kurz warten sollen, ja.
Gilt ja als verschollen kurzzeitig. Also Wade ist schon am Weinen und alle anderen sind traurig. Die haben ihn quasi schon beerdigt. Ja, wenn er jetzt nicht kommt, ja, dann müssen wir uns schon mal drauf einstellen, dass wir in Zukunft alleine hier unterwegs sind. Weißt du, so 10 Sekunden, nachdem er angekommen ist.
Ja. Wir haben unseren Hauptdarsteller verloren. Ich finde übrigens, also Quinn ist ja so der Nerd-Typ und so, ne, der auch so ein bisschen natürlich darunter leidet, dass sein Vater gestorben ist. Wade ist halt die Freundin, die in der Friendzone bei ihm gelandet ist, obwohl sie es eigentlich nicht sein möchte. Wird uns aber gleich so als clever und tough dargestellt. Ne? Sie gibt dem ein bisschen dem kleinen Schinder in dem Computerladen ordentlich Kontra, berät auch dem Kunden, dass sie nächsten Monat wiederkommen sollen, da gibt es ein neues Produkt, das ist zwar doppelt so teuer, aber auch doppelt so gut und ist später im zweiten Teil des Pilotfilms oder in Folge 2, weil man kann das Ding auch wirklich wunderbar als 2 Folgen sehen, ist sie auch die Chefin des Widerstands. Ne, und so, also das nehme ich ihr ab. Also Sabrina Lloyd ist echt tough in dieser Rolle. Finde ich toll.
Wirklich? Ja, finde ich auch gut, genau. Was ich irgendwie nicht so gut nachvollziehbar fand, war, wie schnell unser Rampant hier sich an Quinn gewöhnt hat. Denn die kennen sich ja eigentlich gar nicht. Also sie sind auf dieser Eiswelt zusammen, treffen sich erstmals und trotzdem ist Rampant so wie die anderen, als würde die sich schon irgendwie kennen einander, aber dem ist er nicht so. Er sagt da ja auch so, hier, unser Intelligenzbolzen hat uns gerettet, ohne dass er das überhaupt wissen konnte zu dem Zeitpunkt.
Ja, das stimmt. Aber als ich gehört habe, dass als er Intelligenzbolzen gesagt hat, da ist es mir gleich wieder so wohlig geworden, weil ich dachte, stimmt, so hat er ihn immer in der Serie genannt, Intelligenzbolzen. Aber da kann er es eigentlich noch gar nicht wissen. Höchstens durch ein paar Äußerungen, die er gemacht hat. Und eigentlich hätte man das ja dem Professor angedeihen müssen. Halt.
Richtig, genau.
Übrigens, total lustig ist, wie das eigentlich zustande kam. Dieser erste gemeinsame Slide ist ja der, dass der Professor ja vermeintlich sauer ist, weil der andere Quinn ihn beleidigt hat, aber er ist ja nicht weiß, dass es der andere Quinn war. Und dann ist er offensichtlich mit Wade zur selben Zeit zu der Mom gekommen. Und die stehen ja dann vor der Tür. Und ich habe mich gefragt, wieso die beiden zusammen hinkommen. Weil er steht ja da und sagt, ich glaube, Mr. Mallory wird sich bei mir entschuldigen wollen. Dann dachte ich mir, also so ein Professor Maximilian Arturo ist doch nicht der Typ, der dann zu seinem Studenten geht, um sich eine Entschuldigung abzuholen. Der wartet, bis der bei ihm auftaucht und sich bei ihm entschuldigt, oder?
Ja, ich habe das so verstanden oder interpretiert, dass Quinn die beiden angerufen hat und gesagt, hier, kommt mal hier hin, ich habe euch was zu sagen. So dachte ich mir das. Aber warum dann Professor Arturo trotzdem hinkommt, das habe ich nicht verstanden. Also der hat ja bestimmt mehr zu tun, als dann so seine Studenten nach Hause zu fahren.
Ja, dachte ich mir auch. Aber als er dann das Tor sieht und da wiederum der Effekt des Tors, den finde ich recht gut. Ich finde es auch gut, wenn die um dieses Tor rumgehen. Weißt du, so dass du siehst, dass es so eine dritte Dimension gibt quasi und dass sie auch so aus Sicht des Tors dann auch so verschwommen aussehen und so wabernd. Ich finde diese Effekte, finde ich, sehen ganz gut aus. Ein ziemliches Abenteuer und so. Also das hat was, während, wie gesagt, der Eistornado nicht so überzeugt hat. Aber ich mag auch diesen Entdeckergeist, so dass sie natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich, ey, dass die drei dann sofort da reinspringen und er sagt, ja, ich werde mal das Energiefeld ein bisschen vergrößern, weil wir sind ja jetzt drei statt einer. Ich weiß aber nicht, wie viel. Ach, ich drehe einfach mal auf. Dann denkst du dir so, okay. Aber das ist vielleicht auch der 90er Jahre Star Trek Entdeckergeist gewesen, oder?
Ja.
Als sie dann da reinspringen. Und da muss ich sagen, ich hatte Professor Arturo in Erinnerung, dass er so ein bisschen der Verklemmte war. Aber ist er gar nicht. Er ist überhaupt nicht so versnobbt. Er hat total viel Witz und so und er ist auch gar nicht so ein steifer Brite oder so. Als sie da durchgeslidet sind, sagt er irgendwie, ich glaube, Quinn sagt, das ist ja besser als Sex. Und er sagt, naja, ich weiß ja nicht. Das fand ich irgendwie ganz cool, weißt du?
Ja, der wandelt sich später auch dann eher zu der Person, die häufiger mal irgendwie so ein bisschen hochnäsig unterwegs ist. Also so habe ich ihn irgendwie in Erinnerung, dass er nicht so richtig anerkennt, also zumindest nicht öffentlich, dass Quinn eigentlich das Genie ist. Obwohl Quinn ja letztendlich so der Anführer des Leiders auch irgendwie ist, in meinem Gefühl zumindest.
So eine Vater-Sohn-Beziehung so ein bisschen, oder?
Ja, genau, aber später, also man merkt schon, dass Arturo irgendwie ihn sehr respektiert, aber er lässt das nicht so nach außen irgendwie durch. Also ganz häufig habe ich in Erinnerung, dass er auch mal so ihm so Sprüche klopft, aber dafür habe ich jetzt im Vorfeld zu wenig gesehen. Das ist nur so meine dunkle Erinnerung.
Ja, er sieht ihn als, glaube ich, einen würdigen Schüler, würdigen Nachfolger, als jemand, ich glaube, so sieht er ihn so ein bisschen, dass in ihm mehr drin steckt, als er zeigt und so halt. Und dass er sagt, der ist mir, das ist vielleicht einer meiner besten Studenten, der mir auch gewachsen ist und so halt. Ne? Ich glaube, das ist es so ein bisschen. Als sie dann halt wegsliden von diesem Eisplaneten und dann diese Regel brechen von der Quinn, von dem bösen Quinn, also nicht dem bösen, dem anderen Quinn gewarnt wurde, was er aber nicht mehr genau verstanden hat, weil es so laut war, was aber auch egal gewesen wäre, weil selbst wenn er es gewusst hätte, dieser Tornado war ja schon fast da, also die mussten da irgendwas machen. Springen sie ja vermeintlich in unsere Realität wieder und dann wird aber schnell klar, es ist nicht unsere Realität, da steht ja gar nicht der Lincoln im Park, sondern Lenin.
Warum sind die nicht ins Haus zurückgeflüchtet?
Das wird sogar thematisiert. Das ist doch komisch. Wir müssten eigentlich, ne, wir hätten doch eigentlich im Haus, beziehungsweise im Garten von dem Haus landen müssen, ne?
Ja.
Es stimmt, ne? Auf jeden Fall.
Ich meine, an der Stelle, warum sind die, statt zu springen, nicht wieder ins Haus zurückgegangen? Also das Haus steht ja scheinbar schon sehr viel länger dort und
so
hat schon mehrere Stürme vielleicht überlebt.
Ja.
Ist ja zufällig, dass das Ding genau dann vorbeikommt, wenn die da gerade gestrandet sind.
Es war Panik. Es war einfach Panik da. Ja, stimmt, das hätten sie noch machen können. Aber wenn du in so einem Eisplaneten bist, auf jeden Fall ist ja der gute Rembrandt, der will ja unbedingt noch sein Comeback machen, indem er die Nationalhymne bei den Reds singt. Was auch witzig ist, dieses Wortspiel, die Reds, und dann geht's um die Roten. Ich möchte so ein Konzert der Roten. Und dann, er weiß ja noch nicht, dass das alles so von der Sowjetunion übernommen wurde. Er ist ja dann bei, ich glaube, Pietro heißt der, glaube ich, der Taxifahrer, ne?
habe ich mich nicht eingeprägt.
Bei dem, die immer, bei dem er dann immer mitfährt und bei der ihm dann, als er ihm den Dollar gibt, von ihm dann von der Polizei verhaftet wird, weil wir halt dann so ein bisschen Exposition erfahren in dieser Welt, hat sich halt China mit Russland, es ist unfassbar, China hat sich mit Russland zusammengetan und haben die USA besiegt. Ne? Ja. Es ist, also aus heutiger Sicht musste ich bei so ein paar Sachen, dachte ich mir, Alter, ne? Die 90er Jahre waren schon, und mit was für einer Überheblichkeit die gesagt haben, das ist ja eigentlich total unmöglich, dass der Kommunismus ist ja komplett keine Gefahr mehr, keine Bedrohung mehr und das liegt alles am Boden und durchgesetzt haben wir uns die Guten und da dachte ich mir so, Alter, aktuelles Weltgeschehen und so.
Ich glaube, so in die zweite Hälfte der Episode ist das meiste Budget geflossen. Absolut. Das wird ab dem Zeitpunkt auch sehr, sehr aufwendig. Also sowohl von den Kulissen, was man da hat, als auch von der Menschenmenge und wie man das eben auch so fast schon postapokalyptisch darstellt, so auf den Straßen. Also da herrscht einfach irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre, die ich aber der Episode sehr nachvollziehen kann. Also das zieht mich so in die Situation rein und ich denke, ach du meine Güte, sind die da in einer Scheißsituation jetzt.
Die zweite Folge ist halt deutlich düsterer, ne? Also sie, ja, man kann, es ist schon durchaus ein Film aus einem Guss, weil er startet dieses ganze Abenteuer an, aber man kann das wirklich als Episode 1 und Episode 2 sehen, ne? In Episode 1 hatten wir diese zwei Slides, den ersten Solo und den ersten mit dem Team quasi auf den Eisplanet und wieder weg. Und jetzt haben wir halt diese Welt, in der halt die Sowjetunion da halt da alles übernommen hat. Und dann Bürger einfach von der Straße gezogen werden und man, wenn man Andersdenkende werden verhaftet und es, die Leute, also ehrlich gesagt, ich guckt euch mal an, das ist schon bemerkenswert so ein bisschen. Auf jeden Fall geraten sie ja dann an den Widerstand, den lernen sie kennen und der Anführer, das, also der zu der Zeit dann amtierende Anführer, das war davor die gute Wade, die ist aber gepackt worden, gecasht worden und die soll nach Moskau exportiert werden und die war aber mit dem anderen Typen zusammen, der jetzt den Widerstand leitet und der küsst natürlich unsere Wade. Aber wie ich sagte, als er sie küsste, wusste er gleich, es ist nicht die richtige Frau. Er hat aber weitergemacht.
Weißt du? Hat weitergemacht und er hat nicht offen gelassen, ob das gut oder schlecht war.
Stimmt, stimmt. Das war total lustig, nachdem jetzt Wade im Prinzip die erste Hälfte des Films die ganze Zeit den Quinn angehimmelt hat, war, obwohl die in dieser Situation sind mit Widerstand und alles von, ne, alles von den vermeintlich Bösen besetzt und ist das Erste, was du hörst, ist Quinn, der dann sagt, was meinte er denn damit, dass er sagte, beim Kuss hat er nicht gemerkt, dass du sie bist und so, ne? Das fand ich total lustig. Das hat einfach super funktioniert halt, ne?
Ja, die Serie hat, also die Folge hat insgesamt relativ viel Humor, auch für diese Szenen, die zeigt. Dann Rembrandt, der wird uns ja eben auch eben so als Comedy Relief gezeigt. Er ist in dieser Situation, ist gefangen genommen worden, weil er eben den Taxifahrer diesen Dollar gegeben hat, obwohl die da Rubel benutzen.
Genau.
Und, das ist ab dem Moment ganz absurd, weil Rembrandt eben, ja, er wird ja zu diesem Verhör gebracht und er ist eigentlich er selbst. Also er kann überhaupt nicht nachvollziehen, was da passiert. Ja. Also er ist da sehr naiv auf eine gewisse Art und Weise, aber auf so eine sympathische Art und Weise, dass er gar nicht checkt, was da abgeht. Also ja, er versteht ab einem gewissen Zeitpunkt, dass das nicht sein Planet ist, aber er kann sich nicht so richtig in die Lage hineinversetzen. So kommt er ja auch später dann kurzzeitig zu hier Richter Alexander Holt.
Das ist so großartig, dass er dann irgendwann merkt, der Typ, der ihn verhört, ist dieser TV-Anwalt, den wir davor in der anderen Realität gesehen haben. Überhaupt, diese Ansprachen von denen sind großartig. Du hast mich vorhin auf eine Szene hingewiesen, noch im, sie merken das ja im Park. Im Park, was passiert da im Park?
Ja, im Park ist super. Da sehen wir so eine Art, was ist das, Senator, der da gerade eine Rede hält vor so ein bisschen Publikum, die stehen da so rum, so ein paar Leute und der hat erstens rein von der Optik her ein extremes Overacting. Also der ist wirklich wie der Hausmeister hier in den Lümmeln von der letzten Bank oder so auf die Art. Also der hat irgendwie eine ganz merkwürdige Motorik. Und dabei gibt der Synchrosprecher im Deutschen richtig Gas. Also der hatte, glaube ich, unfassbar Spaß, diese 30 Sekunden zu synchronisieren. Also auf so eine fast schon absurde Art und Weise, dass ich fast nur noch am Durchlachen war. Also ich glaube, das muss man sich mal anhören.
Ja, so als würde ich es jetzt einspielen.
Aber unsere Feinde müssen mit Gewalt entfernt werden. Der sogenannte imperialistische amerikanische Untergrund, der wird zermalmt sogar an diesem Augenblick. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch der letzte unserer Feinde für immer und ewig hinweggefegt sein wird.
Ja, faszinierend, oder?
Ja, geil.
Faszinierend. Also. Faszinierend, wirklich. Nein, das ist total toll. Aber das fand ich auch super, als er dann merkt, dass der Typ, der ihn verhört, dieser TV-Anwalt ist und er dann wieder denkt, ihr verarscht mich doch und so. Und dann in diesem TV-übertragenen Gerichtssaal ist, wie du es gesagt hast, so Richter Alexander Holt. Auch da ist es total lustig, weil das wird im Fernsehen übertragen und wir sehen dann den Staatsanwalt und dann sehen wir angeklagt, ist der Rembrandt Brown. Und dann siehst du, wie er hinten so in der Tür so reinguckt und so ganz, ja. Und so ganz durch die Tür und dann so langsam nach vorne geht. Ich bin unschuldig. Das war dieser Typ, der hat mein Auto gecasht und ich musste Taxi fahren, weil mein Auto noch in einem Eisberg steht und pipapo, er sagt ja einfach die Wahrheit. Und das fand ich toll, die anderen drei hatten ja so gut wie gar nicht mit ihm viel zu tun. Also die hatten ja nur diesen einen Slide mit ihm und kennen ihn eigentlich so mit nur ein paar Minuten, aber haben sofort gesagt, wir müssen den da rausholen, ne? Wir haben den hierher gebracht, wir müssen den irgendwie befreien halt, ne? Und dann sagen die ja vom Widerstand, hey, wenn es eine Möglichkeit gäbe, da reinzukommen, dann hätten wir das doch schon gemacht, da ist ja auch unser Wade drin. Ja, aber ihr hattet nicht Professor Arturo, denn der ist in dieser Version, in diesem Paralleluniversum, hier da der Supergeneral halt, ne?
Ja, ne? Und ab dem Zeitpunkt geht die Episode auch so ein bisschen über Tische und Bänke.
Total. Es ist so großartig.
Irgendwie nicht auf eine trashige Art und Weise. Also besonders in der Szene danach, als man Arturo dann eben zu diesem General verkleidet und die dann zu diesem Wachmann an dieser Schranke vorfahren und er dann plötzlich einen russischen Akzent hat.
Ja, es ist auch so super. Das ist eine unangekündigte Inspektion. Davon weiß ich nicht. Deshalb ist es eine unangekündigte Inspektion. Und dann so, wie er sagt, ja, hier, Sie sagen auch keinem was, dass ich hier bin, hier Leutnant oder sollte ich besser sagen Major oder Captain oder so, ne? Und ja, wir brauchen nur ihren Handabdruck zur Identifizierung und dann legt er so die rechte Hand auf dieses Pad und sagt, die linke Hand, natürlich, wollte nur sehen, ob sie aufgepasst haben und so. Und wie geil sie dann gesagt haben, ja, guter Mann, ne, lassen Sie uns mal durch und sie fahren dann durch, aber der Typ ist misstrauisch und ruft dann irgendwo an und sagt, der General liegt zu Hause im Bett.
Ja, ja. Also ich fand diese gesamte Szene einfach großartig gemacht. Also auch als dieser Typ, der da als Wache steht, den hast du ja gerade erwähnt schon, der sagt ja auch, ja, ich muss mich an die Regeln halten und die Regeln stammen von Ihnen.
Genau. Und dann sagt er, erklären Sie mir nicht meine Regeln.
Ja. Ne? Also die Szene ist Gold. Also sie ist großartig. Alles
gut, großartig. Also der Taxifahrer ist übrigens Pavel. Pavel ist der Taxifahrer. Ah, ja. Das ist auch eine wiederkehrende Figur in der Serie, die hat später auch nochmal so Auftritte. Es ist auch eine ganz schöne Nebenfigur. Und dann diese ganze Befreiung von Wade, ne, wie die sich da durchkämpfen und dann entkommen sie mit ihr und dann hat Quinn aber die andere in dem Arm und die stirbt in seinen Armen und er denkt, es ist seine Wade und die steht auf einmal hinter ihm und er sagt, ach, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, dass sie tot ist, ich hab dich ja wieder und so. Da merkt man auch, dass von ihm durchaus mehr Emotionen halt auf sie übergehen und so halt, ne? Und es ist so, das ist jetzt, da sind wir vielleicht so ein bisschen schnell jetzt so drüber hinweg, aber das sollte man schon mal gesehen haben. Das ist schon, ich fand diese ganze Befreiung einfach, ich fand das ist so ein bisschen das Action-Finale von dem Film und das funktioniert auch ganz gut halt, ne?
Ist auch gut gemacht, also wie gesagt, so in die zweite Hälfte ist ordentlich Geld gepumpt worden, die Explosionen sehen gut aus, die Waffen klingen authentisch und das klingt alles nicht billig, also da hat man sich schon sehr viel Mühe gegeben und ich fand auch bis zu dem Zeitpunkt das wirklich sehr hochwertig, abgesehen von den CGI-Effekten, aber gut, ich glaube, das wäre damals doch ein bisschen zu teuer gewesen, Richtig. Das noch gut zu machen.
Ja, vermute ich auch. Ich fand auch so viele Sachen dann noch witzig, dass der Widerstand, als sie dann gesagt haben, wir sind ja für 5 Stunden dahin geslidet, die haben also in 5 Stunden da irgendwie dem Widerstand wieder Hoffnung gegeben. Ne? Das war ja diese Zeit, die sie eingestellt haben und nach 5 Stunden, wenn dieser Countdown abgelaufen ist, der variabel ist, wird sich das Tor halt öffnen. Sagt ihnen, ihr habt uns wieder Hoffnung gegeben, die wir nicht hatten. Dank euch, High Five, Küsschen hier, Küsschen rechts. Wir haben zwar, unsere Anführerin ist zwar leider gestorben, aber ihr habt uns erzählt von eurer Welt und wir wissen, es kann also eine bessere Welt geben und deshalb habt ihr uns dem Widerstand wieder Kraft gegeben. Dann gibt es noch eine epische Laufszene, die auch immer im Trailer und Vorspann gesehen wird, wo wir diese Straße runtersehen mit dem Licht im Hintergrund, wo sie verfolgt werden von irgendwelchen Agenten, die sie bemerken, ne, weil sie müssen ja jetzt wieder in den Park. Warum auch immer. Sie gehen in den Park zurück, weil sie wieder in dem Park landen wollen halt, ne?
Ja, schon jetzt bricht die Serie oder diese Episode mit den eigenen Regeln, die uns am Anfang noch erklärt hat. Ja, wenn die Zeit abläuft, dann öffnet sich das Tor direkt da, wo man ist und saugt einen rein.
Von der Fernbedienung ausgelöst, genau. Von der Fernbedienung.
Ja, genau.
Und die haben sie ja dabei, ne?
Ja, eben, ja.
Aber trotzdem fand ich das super, diese Laufszene, wenn sie dann da runterlaufen und verfolgt werden von so Leuten, dachte ich mir, das sind so keine Militärs, das sind so alle möglichen. Da siehst du ein paar Frauen, ein paar Männer und so alle in so Alltagsklamotten. Da dachte ich erst, ja, was soll denn das bedeuten? Warum haben sie denn nicht da Militärs, die sie jagen? Aber dann dachte ich, ja klar, weil alle in dieser Welt, das ist so wie, weißt du, so der Spion, ne, dem du nicht trauen kannst, so die ganze Bevölkerung, die sind da alle so indoktriniert und pipapo. Und da hilft halt so jeder bei der Yacht.
Das
so
ist alles. Wie bei John Wick, eigentlich ja. Jeder irgendwie ein Agent oder jeder ein Killer, so ist das doch.
Ja. Die eine Frau mit diesen blutupierten Haaren, die war super schnell. Gesehen, die war als erstes, die ist auch an, die war erst beim Laufen hinten die letzte und war dann aber die erste, die eingetroffen ist, als sie dann diesen Sprung gemacht haben. Und dann landen sie halt wieder bei der Abe-Lincoln-Statue, wo sie treffen auch wieder auf diesen Obdachlosen, den wir auch am Anfang gesehen haben, geben ihm noch ihr ganzes Geld und sagen, hey, und jetzt der ultimative Beweis, ob wir in unserer wirklichen Zuhause-Realität sind, obwohl die Chance minimal klein ist, weil sie erzählen ja vorher auch, es gibt Milliarden, Millionen von Möglichkeiten, ne, die, wie wahrscheinlich ist es, dass das hier wieder ihre ist eigentlich. Ja,
vor
ne?
allem genau, das ist die einzige Welt, in der das Gartentor quietscht.
Ja, aber es sind wahrscheinlich wie bei, es ist wie bei Dr. Strange in Avengers. Ich war bei mir 40 Millionen Realitäten angesehen und in der Hälfte quietscht dieses Tor. Halt, ne? Und dann sind sie da und das Tor quietscht und alle, yeah, und dann kommen sie rein und die Mom ist da und macht denen zu essen und dann trinken sie alle Weinchen und dann wird noch darüber geredet, über hier, was Oppenheimer, zu der Zeit kannten wir den Film noch nicht, wie der gehadert hat, als er die Atombombe erfunden hat und pipapo. Auch noch ein sehr deepes Gespräch, was man mit dieser Technologie an sich machen soll, ob es ein Fluch oder ein Segen oder beides zugleich ist. Und dann geht im Hintergrund geht die Tür auf, wir sehen einen Mann eintreten, wir hören, wie die weiter sich unterhalten. Halten und scherzen und lachen und dann steht der Typ dann da und sagt, hi Quinn, wer sind denn deine Freunde? Und alle gucken ihn an und die anderen wissen schon, Alter, dass der Vater der Tod sein sollte und Quinn sagt nur Dad und lässt das Weinglas, was er in der Hand hat, fallen und das schlägt auf und zerspringt und das ist das Ende des Pilotfilms und der Beginn der Serie.
Ja, ich glaube, Rembrandt wusste das natürlich noch nicht, weil er kannte die jetzt halt noch nicht so lange. Ich glaube nicht, dass der schon eingeweiht war, dass der Vater tot war.
Die anderen
der hat auch von dem Blick so ein bisschen irritiert geguckt und das fand ich auch schauspielerisch gut gemacht.
Stimmt, aber die anderen wussten es. Der Professor wusste es und Wade wusste es, ja. Die haben da es denen auch in den Blicken angesehen. Und dieser Moment, wo er sagt, Dad, und das Glas fallen lässt und so, was für ein fieser Twist, weißt du, dass man sagt, ey, dein Vater lebt super, das wäre ja das, was man sich dann wünscht, dass die Person nicht gestorben ist, eigentlich das Gute, ne, dass man sagt, ich habe hier irgendeine Realität, wo meine Eltern eben nicht, ne, und pipapo, Alter, und das ist das böse Ende quasi, dass die Reise jetzt erst eigentlich beginnt oder die Suche nach zu Hause. Und dieser Moment, der wäre in anderen Serien einfach, ja gut, dann bleibe ich halt hier lebt ja der, das ist alles super. Aber dass das hier als Schockelement verbracht wird, ist total magic, es ist total gut. Weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Mir fiel gerade eben noch ein, dass ich noch eine andere Episode, zumindest dunkel in Erinnerung hatte. Ich glaube, es gab, und inzwischen bin ich mir sicher, auch eine Episode, wo sie in eine Welt springen, in der Dinosaurier noch leben. Und da habe ich mir gerade mal so ein paar Screenshots von angesehen.
Tu's
und
nicht.
Die Dinosaurier sehen kacke aus.
Ja, das war dann die Phase in der Serie, wo Tracy Tormey gesagt hat, da mussten sie zeitgenössische Kinofilme irgendwie verwursten in den Folgen, so ab der dritten Staffel. Ja. Er ist ja dann auch ausgestiegen zum Ende oder gegen Ende der dritten Staffel. Oder ist rausgegangen halt. Da sind noch einige Dinge passiert. Das kann man in dieser Doku erfahren. Da hat es dann leider einen Toten während den Dreharbeiten gegeben und der Sender hat sich immer mehr eingemischt und pipapo. Also er selber, Tracy Tormey, sagt, dass der Pilotfilm und die ersten beiden Staffeln, die zweite Staffel auch schon mit abstrichen, aber das im Prinzip ist, was er als nächstes mit seinem Konzept in Verbindung bringt und danach war einfach die Einmischung so groß. Die mussten auch irgendwie nach Los Angeles ab der dritten Staffel mit der Serie, damit der Sender mehr Einfluss noch auf die Produktion nehmen kann. Was ungewöhnlich ist, weil zu der Zeit sind die alle eher von L.A. aus Kostengründen hier Kanada, Neuseeland, Afrika und Pipapo gegangen mit ihren Serien, weil sie halt da billiger zu produzieren war. Zeigt natürlich auch, die hatten zumindest zu Beginn eigentlich ein ganz gutes Budget. Ich glaube so 1,5, 1,6 Millionen pro Folge. Das war nicht unordentlich halt. Ne? Der Pilotfilm hat übrigens noch keinen Intro. Ne? Wir sehen nur dieses Sliders-Logo am Anfang. Ja, ne? Genau. Aber noch kein Musikintro. Kein Intro-Stück, das ist cool, halt, in dem Fall.
In dem Making-of, das du erwähnt hast, hat der Rembrandt-Darsteller eben auch erwähnt, dass die Einführung der Chromex, also diese Alien-Spezies, wohl eine ziemlich schlechte Idee war. Also das sehen wir ja quasi alle so. Und es wird ja gefühlt seit über einem Jahrzehnt versucht, nochmal irgendwie ein Reboot oder ein Remake zu machen, in dem auch verschiedene alte Darsteller ja nochmal in Erscheinung treten sollen. Und auch Jerry O'Connell also hat durchaus gesagt, dass er gerne nochmal in die Rolle von Quinn Mallory zurückkehren würde, aber bisher ist daraus nichts geworden.
Ja, der hat ja auch diese Crowdfunding-Aktion gemacht, da gibt es ein YouTube-Video, genau. Ne, vor 11 Jahren, glaube ich, was wo er Geld gesammelt hat, um hier nochmal zu sliden. Ne?
Ja.
Ja, nee, aber ja, ich weiß nicht, ob da die Marke noch so stark genug ist. Es ist halt so eine positive Erinnerung an so Mitte der 90er Jahre. Aber ich möchte noch mal was zu der ganzen Geschichte, zu den Hauptfiguren loswerden. Ich finde, die Figuren, die passen einfach, gerade die vom Anfang der Serie, die passen einfach hervorragend zusammen. Nicht nur die Darsteller, sondern auch dieses Teambuilding klappt gut. Weißt du, der Professor, ne, ist so ein bisschen der Weise, aber er ist durchaus, er hat Humor und ist auch durchaus noch für den einen oder anderen Überraschung gut. Quinn Mallory, der den Nerd spielt, der aber auch einen Footballspieler spielen könnte. Und so, und auch ein Womanizer spielen könnte, weißt du, so haben wir Nerds uns gesehen in den 90ern. Weißt
ja,
du?
Ganz genau, ja.
So, Wade ist total tough und so und ist ja. auch eine super sympathische Figur halt und Remy fand ich damals nervig, so ein bisschen Neelix-Style, aber jetzt muss ich sagen, zumindest von dem Pilotfilm habe ich echt mit der Figur, musste wirklich viel über sie lachen. Und fand sie gut in diesem Team, weil er ist einfach wirklich reingestolpert in diese Sache. Also er ist ja wirklich reingezogen worden, ohne etwas damit zu tun zu haben halt. Ne?
Ja, dafür hat er sich natürlich sehr, sehr ungewöhnlich schnell irgendwie integriert. Also gut, das kann man zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, wie der Charakter letztendlich komplett funktioniert. Aber er hatte direkt irgendwie auch so ein Gefühl der Zugehörigkeit. Das fand ich erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Also klar, das musste man irgendwie vermitteln in der ersten Folge. Und dann eben auch das, ja, auf die Art und Weise, wie er eben dazukommt. Das ist natürlich absolut abenteuerlich, dass dieses Tor sich selbstständig macht und durch die Welt fährt.
Durchs Tor fliegt.
Aber, ja, ja. Aber er, das Tor nimmt nur das Auto und Rembrandt mit. Nicht zwischendurch die Wiese, ja. Den Rasen, die Ampel, wo das alles vorbeikommt, sondern nur Rembrandt. Als wäre es vorherbestimmt gewesen, dass er damit muss.
War es nicht so, dass was bewegen, Bewegendes durchgehen musste? Irgendwie, und er ist ja mit dem Auto gefahren und so, war das nicht ja, irgendwie so?
Kann sein, aber.
Ja, du hast schon recht. Aber ich finde, das hat einfach super gepasst, weil er einfach so da komplett ohne davon hin, er hat keinen Bezug zu den anderen Figuren, er kennt die nicht und so der wissenschaftlichen Geschichte daran noch viel weniger. Und das, aber ich muss sagen, ich liebe die zusammen zu interagieren und wir haben ja jetzt schon einige Pilotfilme besprochen, ne? Und ich muss sagen, der ist mit einer der besten, finde ich.
Auf jeden Fall. Also der ist sehr hochwertig produziert, also sehr hochwertig im, sag mal, ohne jetzt die CGI, die haben wir jetzt schon häufig genug erwähnt, aber insgesamt betrachtet sehr hochwertig produziert. Da ist auch viel Geld investiert worden. Die Regiearbeit finde ich super, auch wie man teilweise diese verrückten Szenen dann in der zweiten Hälfte eingefangen hat. Und das hat Spaß gemacht. Das macht auch Lust auf mehr. Also nachdem ich das jetzt gesehen habe, habe ich wieder Bock, mir ein paar Episoden anzugucken.
Den Sliders-Podcast, den du machst.
Den mache ich vielleicht danach mit Peter, wenn wir mit Outer Limits durch
sind. Ja, da verkaufe ich dir ein Konzept. Pass auf, da verkaufe ich dir gleich ein Konzept. Aber ich habe mir hier aufgeschrieben, der perfekte Pilot, in Klammern ja, in Klammern Baukasten für Pilotfilme. Und ich meine damit, dass der Film für mich wirklich so eine absolute Blaupause ist, wie man so einen Pilotfilm für eine Serie macht. Wir bekommen alle Figuren ausreichend mit Hintergrund vorgestellt. Wir bekommen die Teamkonstellation vorgestellt, die Ausgangslage, erleben erstmal so ein Probeabenteuer, dann ein erstes Gruppenabenteuer und dann ein Actionabenteuer mit einem großen Finale und einen bösen Twist, der die Story der Serie einleitet, also endgültig richtig, einleitet. Ja. Also das ist tatsächlich für mich ein Baukasten, wie man einen Pilotfilm für eine Serie macht, der einen rundum glücklich macht.
Ich frage mich gerade natürlich jetzt, wo du Baukasten sagst, ob die Serie letztendlich immer ein ähnliches Schema verfolgt. Also erstmal, man springt in eine fremde Welt, muss da irgendwie klarkommen oder erkundet die so ein bisschen. Und so ab der Hälfte merkt man dann, oh Kacke, ist irgendwie doch alles doof hier und ab dem Zeitpunkt muss man so ein bisschen verschwinden, wie beim A-Team, weißt du, so, dass das halt immer so dieselbe Struktur letztendlich vom Ablauf hat. Das würde ich, glaube ich, mal herausfinden wollen, indem ich mir noch ein paar Episoden angucke.
Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen, also dass sie dann irgendwann so Gegner eingeführt haben, die so übergreifend waren. Irgendwo kann ich es verstehen, das mit den Cro-Mag scheint nicht so gut funktioniert zu haben, aber natürlich nutzt es sich ab, sie springen immer in eine andere Welt, merken ja. Dann schnell, es ist nicht unsere, dann ist natürlich der Reiz, wie anders ist sie? Überleben sie das? Gehen sie zurück? Ist ja auch die Frage, inwieweit dürfte man sich moralisch einmischen in so eine Welt halt, ne? Weil das, was sie haben, ist ja, dass sie aus einer anderen Welt kommen und einer anderen Dimension. Und da ist natürlich die Gefahr der Einmischung und so halt auch da. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was nicht so ganz ausgeforscht wurde. Da ist der Spaß an sich mehr im Vordergrund gewesen. Aber das ist schon. Ich finde wirklich, da ist wirklich alles drin, was so ein Pilotfilm haben muss. Und ich war sehr, sehr begeistert, wenn ich mir auch heutige Serien angucken, wo es Serien gibt, wo ich nach 4 Staffeln mir die Namen der Figuren noch nicht merken kann oder einen Funken an Hintergründen kenne, dass ich das den Großteil und die gesamte Vorarbeit und das Fundament der Beziehung der Figuren und der Hintergründe der Figuren schon in diesem Pilotfilm nebenbei erklärt bekomme und wie gut das mit Humor und Action klappt, dass man einfach Spaß daran hat. Ne? Und da will ich jetzt auch gar nicht moralisch-säuerlich so nach dem Motto Nicht-Einmischungsprinzip und pipapo, ach fuck it, die soll halt Spaß auch machen, diese Serie halt, ne?
Und sie ist gut gealtert. Also da war jetzt irgendwie nicht extrem viel Klischeebeladenes drin. Okay, gut, die Darstellung der Klischee 0815 Russen, die man uns hier zeigt, das ist natürlich ab dem Zeitpunkt, auch der Taxifahrer, da gibt es ja auch noch diese lustige Szene am Ende mit Rembrandt, wenn sie in ihrer richtigen Zeit ankommen, in der richtigen Dimension.
Sind der Crying Man.
Ja, und Rembrandt dann so ein Angstschrei loslässt, weißt du, so ein Schreckschrei. Mhm. Aber und vorher hat der Taxifahrer so einen Russen-Akzent gehabt und ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Ja, also das ist natürlich so ein bisschen okay.
Ja, klar, natürlich. Aber, natürlich, ja. Aber dafür ist es trotzdem super, auch mit Remy, der uns von den, ich glaube, Spinal Top oder so, glaube ich, hieß die Band. Ja, nach mir waren die ja am Boden. Ja, die haben noch 3 Nummer-1-Alben nach dir gemacht. Ja, aber es ging in der Tendenz nach unten ohne den Crying Man, Mann. Das Podcast-Projekt, was dir noch angedeihen wollte für dein Sliders-Podcast, dein und Peters Sliders-Podcast, Grüße, ist, das Konzept ist nicht von mir, das hat mich mal mit dem guten Raphael von der Dritten Macht und Jules Verne's Erben haben wir das mal darüber gesprochen, also Grüße auch an ihn, und da haben wir gesagt, was hältst du vom Podcast-Projekt, du slidest durch andere Podcasts? Du bist dann plötzlich Moderator von einer Folge in irgendeinem anderen Podcast auf der Suche nach deinem eigenen Podcast. Ne? Methodisch inkorrekt mit Kai. Ne? Und Track am Dienstag mit Kai. Du slidest halt von Podcast zu Podcast auf der Suche nach deinem eigenen Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse.
Richtig. Und Kai, seitdem slidet er durch die Podcast-Szene von Podcast zu Podcast und darf natürlich nicht auffallen und so. Und ne, es ist auch so ein bisschen wie zurück in die Zukunft und so. Ne? Aber auf der Suche nach seinem eigenen Podcast slidest du so lange durch die Podcast-Szene. Kai, das wäre doch was, oder?
Wir müssen nur genug Leute mitmachen.
Ja. Richtig, richtig. Ja, nee, aber ehrlich gesagt, es macht schon Spaß auf die Serie, aber ich weiß halt, dass nach der ersten Staffel es dann schon merklich abwärts geht und die letzten beiden Staffeln, ich habe sie nicht mehr gesehen, aber ich habe auch wirklich nichts Gutes mehr darüber gehört halt, ne?
Ich glaube, das ist so eine Serie, da hätte man nach spätestens 3 Staffeln einfach entscheiden müssen. Okay, wir lassen das Gute zu Ende gehen. Alle kommen vielleicht nach Hause und es gibt ein Happy End. Aber so ein ganz offenes Ende, das finde ich immer so kacke, wenn das dann plötzlich abgesetzt wird oder ja, es wird doch nicht mehr weiter produziert und ja, es halt einfach offen ist. Man weiß niemals, okay, sind sie wirklich jemals nach Hause gekommen? Also, was ist da los? Was ist mit den Cro-Max, die absolut überflüssig sind und und dann am Ende hat man ja so ganz verrückte Sachen noch mit drin, dass hier unser Hauptdarsteller, der auch keinen Bock mehr hatte, der war ja nur bis Staffel 4, 22. Folge dabei und wurde dann quasi durch einen anderen Darsteller ersetzt und dann hat man ja auch noch so eine Quatschstory erzählt, dass irgendwie die Körper sich zueinander verschmolzen haben und so ein Bullshit, also Leute, da habt ihr es echt übertrieben.
Das hättet ihr nicht wert für den Intelligenzbolzen, ja. Ich glaube, der Intelligenzbolzen hat auch noch seinen Bruder in Staffel 4 dabei. Ich glaube, in Staffel 4 war es noch von Jerry O'Connell, der Bruder mit, das ist dann schon, wenn du der Familie noch einen Job gibst. Ne? Mein Schwibschwager übernimmt jetzt das Konzept. Ne? Ja, also das ist so ein bisschen schade. Das ist auch so ein bisschen, wie Tracy Tomei das gesagt hat, dass dann einfach die Einmischung zu groß war und die Änderung, man war zu weit weg vom ursprünglichen Konzept. Und klar musste man vielleicht sich auch weiterhin, vielleicht wäre es auch wirklich ein bisschen doof gewesen, jede Folge immer dasselbe, andere Welt, wie unterschiedlich ist sie. Irgendwann nutzt sich das natürlich ab wie alles halt. Ne? Aber gerade die ersten beiden Staffeln sind da, glaube ich, recht bedenkenlos zu empfehlen, die nochmal anzugucken. Und wie gesagt, 40 Euro diese Gesamtbox auf Blu-ray, 4 Discs, da reicht's also, wenn du ein oder zwei Discs da einlegst, und dann hast du auch so das Full Package. Aber Sliders ist halt so eine Serie, wenn man die Leute, die sie noch kennen, die haben dann auch so ein wohliges Gefühl, aber sind alle oder ein Großteil ist wirklich mit der bis zu Arturos Tod. So, und dann war es vorbei halt, ne?
Ja, definitiv. Also ja, das sehe ich auch so. Also ab dem Zeitpunkt habe ich damals auch die Lust verloren, weil das immer so, weiß nicht, so der Anker in dieser Serie war, die ich einfach gern gesehen habe. Professor Arturo war immer so ein bisschen so das Idol. Also so, ich habe den einfach gerne zugeguckt, wie der gespielt hat. John Rhys Davies ist eben auch einfach ein großartiger Darsteller. Und ja, ab dem Zeitpunkt hat einfach was gefehlt. Und dann hat sich, wie eben schon erwähnt, die Serie, die ist so ganz langsam über 2-3 Staffeln hinweg so zerfallen. Also immer mehr ist irgendwie weggefallen, klar, es kamen Charaktere dazu, aber es war einfach zu weit weg am Ende von dem Original, dass man irgendwie lieb gewonnen hat, Charaktere haben gefehlt, ja, und das ist halt leider schade.
Absolut. Eine Szene, die ich aus dem Pilotfilm noch hervorheben möchte, ist das Gespräch zwischen Arturo und Mallory, als die beiden dann vom Widerstand gefangen genommen werden und bevor sie gefragt werden, ob sie gut geschlafen haben, und Arturo sagte, nicht so gut, mit gefesselten Armen über meinem Kopf. Ne? Da hat er ja so einen kleinen Moment, wo er mit Quinn da sitzt und Quinn sagt, ah, meine Mutter, sie hat den Vater verloren und jetzt auch noch den Sohn. Ne? Da habe ich gedacht, das fällt dir früh ein, bevor du in diesen Energiewirbel gesprungen bist. Da sagt er noch, ja, du kommst wieder nach Hause, mach dir keine Sorgen, Junge, sagt er halt. Ne? Sie wird dich bald wiedersehen. Da hat er so was Väterliches an sich, weißt du was?
Ja, auf jeden Fall.
Aber auch so was sehr Mitfühlendes, sehr Empathisches und so. Also das ist so Szenen da hoffe ich, dass da mehr noch gewesen sind zwischen den beiden so im Laufe der Serie halt. Ne?
Ja.
Also was ich jetzt noch sehen möchte von der Serie auf jeden Fall, vielleicht ein bisschen noch was von der ersten Staffel und unbedingt diese Carrie Vera Species Folge, von der ich gehört habe. Die muss ich mir nochmal raussuchen, welche das ist. Und ich lege euch ganz herzlich ganz besonders diese Doku, die ich auch in den Shownotes verlinke, auch heute noch Kult, warum die Sliders eingestellt werden, ans Herz. Die ist sehr empfehlenswert.
Ich hatte dir ja vorhin auch noch den Link hier zu so ein bisschen hinter den Kulissen von Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 von hier Carrie Vera geschickt. Das ist so ein bisschen peinlich anzugucken inzwischen, aber wenn du Bock hast, kannst du es auch nochmal in die Shownotes
unbedingt reinpacken. Unbedingt, ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, sie hat auch bei Anaconda mitgespielt.
Ah, den habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, den gucke ich mir nachher mal an. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. So ein bisschen Trash-Horror.
Ja, das kann nicht schaden. Ja, Kai, dann bedanke ich mich bei dir. Es war toll, mit dir durch diese Folge zu sliden.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Tja, dann, liebe Leute, bis bald. Bleibt uns gewogen und denkt immer dran, wenn die Tore nicht quietschen, dann ist es nicht eure Realität. Liebe Leute, bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.